Hallo Caroline Rosenau, schön, dass du da bist.
Hallo.
Und du hast einen Film dabei, quasi ein Filmprojekt, das jetzt erstmal wahrscheinlich auf Eis geht, aber es geht soll um das gehen, was wir im Prinzip fast auch jetzt gerade erleben, an diesem einen Tag. Es ist zwar
richtig,
vielleicht nicht der Tag, um den es aktuell geht, aber es geht um prägende Weltereignisse.
Genau, das, was wir jetzt gerade erleben, ist eigentlich wieder so ein prägendes Ereignis. An diesem einen Tag beschäftigt sich mit den Erinnerungen an die Ereignisse Tschernobyl, Gladbeck, Mauerfall und den 11. September. Und wir reden da mit verschiedenen Protagonisten von 18 bis 80 und es geht vor allem um die Erinnerungen daran, um warum man sich nach dem 11. September kaum mehr an die Ereignisse, die danach folgten, die genauso wichtig gewesen wären, eigentlich fast nicht mehr erinnert. Und das hat was natürlich mit den Medien zu tun, mit dem Aufkommen der neuen Medien, jetzt heutzutage Social Media, und die Nachrichten fallen ja quasi wie so eine Flut über uns herein. Wir erleben es ja gerade komplett im Prinzip mit der Pandemie, was da jetzt um uns herum geschieht, und darum geht es eigentlich an diesem einen Tag. Also wir haben zum einen die Medienkritik, also wie gehen wir mit Medien um, wie haben die unseren Alltag verändert, wie können wir es überhaupt noch filtern, dann auch das Leben in der Filterblase im Prinzip über die Social Media, Twitter, Facebook und Co. Und dann aber beschäftigen wir uns auch mit der mediatisierten Zeugenschaft, denn jeder kann sich an 9/11 erinnern, vor allem wie diese Flugzeuge immer wieder reingeflogen sind in die Twin Towers, und fühlte sich wirklich betroffen, obwohl man gar nicht direkt betroffen gewesen ist. Und der Frage gehen wir nach und gehen natürlich auch vielen weiteren Fragen nach, wollen wir überhaupt als Individuen Nachrichtenkonsumenten sein? Ja, und jetzt sind wir wieder in einem, ja, in so einer verrückten Zeit. Ich würde sagen, falscher Film. Aber damit beschäftigt sich halt auch an diesem einen Tag. Also was passiert gerade um uns herum? Und jetzt sind wir wirklich direkt betroffen und keiner weiß, was wird passieren.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Film über solche prägenden Ereignisse zu machen?
Also die Startbasis ist 9/11. Denn das hat mich sehr geprägt. Es ist total verrückt. An diesem einen Tag saß ich da in der Filmfinanzierung von einem anderen Doku damals, und dann rief mein Vater mich an und sagte, mach bitte sofort den Fernseher an, da passiert was Verrücktes. Wir konnten das überhaupt nicht fassen. Wir wussten nicht, was passiert. Und umso mehr wir uns mit Freunden, Kollegen und Familie unterhalten haben, wo man an diesem einen Tag gewesen ist, 95%, wenn nicht gar 99%, weiß ganz genau, was man an diesem einen Tag gemacht hat, wie der komplette Tagesablauf gewesen ist und wie man gefühlt hat. Wir sind fast niemandem begegnet, der sich da nicht daran erinnern kann. So prägend war dieses Ereignis und so sehr hat es auch unsere Gesellschaft bis heute geprägt.
Und die anderen Ereignisse, sind die genauso prägend gewesen bei dir?
Tschernobyl, ja. Klar, als Kind. Der Mauerfall sicherlich als Teenager in der Schule, und Gladbeck. Das hatte man ja gar nicht so erlebt gehabt. Also was wir da damals, wir hatten ja damals nur 3 Sender. Also das klingt ja wirklich verrückt, aber es war einfach so, bevor die Privaten kamen. Und warum wir diese Ereignisse ausgewählt haben, ist, wir hatten mehrere Ereignisse. Wir hatten auch am Anfang das Challenger-Unglück. Das war auch 86. Und hatten unsere Protagonisten gefragt, das sind bisher 7, es sollen ja mehr werden, nach den verschiedenen Ereignissen. Also woran erinnern die sich? Und bei Tschernobyl ganz, ganz viele. Das war auch diese, ja, also man kann es nicht wie mit heute vergleichen, aber es war doch diese unsichtbare Bedrohung. Und wir wussten nicht, was kommt da jetzt wirklich. Und diese Zeit hatte wirklich geprägt. Beim Mauerfall war es eher das freudige Ereignis. Also es kam auf mit dem ersten Interview mit meinem Vater, der gesagt hat, es gibt aber auch schöne Ereignisse, die prägen. Also diese Zeit, bevor der Mauerfall stattgefunden hatte, da saßen wir mit Spannung da, denn wir haben nie damit gerechnet, dass die Mauer so schnell fällt. Das war uns nicht bewusst. Bei Gladbeck ist mir das über das Studium eingefallen, beziehungsweise ist mir das aufgefallen mit Studierenden 2008 an der Hochschule der Medien in Stuttgart, wo ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig gewesen bin, dass die Studierenden mich fragten, ob das ein Spielfilm ist. Man konnte das überhaupt nicht fassen, was da passiert. Also das war der Moment der Selbstinszenierung. Das hat es davor nicht gegeben. Es ist eigentlich eher eine deutsche Geschichte, hat aber international die Filmgeschichte geprägt. Also wenn man sich Speed anschaut als Beispiel, oder das größte Beispiel ist Natural Born Killers. Natural Born Killers basiert auf Gladbeck. Wir kannten sowas vorher nicht. Das war einfach total verrückt. Und diese vier Ereignisse, daran konnten sich von unseren bisher 7 Protagonisten fast alle glasklar daran erinnern. Also sehr, sehr genau, wie sie diese Zeit aufgenommen, gefühlt haben, wie der Tagesablauf war. Das war ja dann nicht nur an diesem einen Tag, sondern über einen gewissen Zeitraum. Und sind dann auch weitergegangen. Das Tschernobyl hängt sehr nah mit dem Mauerfall zusammen. Also es ist auch Ursache und Wirkung. Hätte es Tschernobyl nicht gegeben, wäre die Mauer nicht so schnell gefallen. Bei Gladbeck die Selbstinszenierung 9/11, ohne diese Aufnahmen wäre nicht um die Welt gegangen. Man hätte es wahrscheinlich gar nicht so in diesem Ausmaß gemacht. Also so hängen auch diese Ereignisse auch sehr eng miteinander zusammen.
Wie habt ihr eure Protagonisten ausgewählt oder nach welchen Kriterien und sucht auch noch weiter?
Da wir nicht mit Experten arbeiten und wir arbeiten auch nicht mit dem typischen Nachrichtenmaterial, war es anfangs eigentlich diese Ursprungsidee war, wir drehen jetzt einfach mal Freunde und Bekannte verschiedener Altersgruppen und schauen mal, wie das funktioniert. Also ob an diesem einen Tag, also 9/11, das ist ja unsere Stadtbase, ob das funktioniert. Und am allerwichtigsten war uns, den Abstand sofort abzubauen. Das heißt, Menschen, die wir kennen aus unserer Umgebung. Und ob es dann funktioniert vor der Kamera, das war natürlich die große Frage. Wie wird das laufen? Und das hat ganz wunderbar funktioniert. Wir hatten Glück. Ich sag mir einfach, wir hatten einfach wahnsinnig Glück. Vielleicht auch ein Gespür dafür. Und so, dass wir sofort diesen Abstand abgebaut hatten, weil man sich kennt und auch öfters darüber geredet hat, über die Themen, und es sich somit natürlich auch weiterentwickeln konnte und sich auch weiterentwickelt. Also so ist das entstanden.
Und was sind es für Leute? Also dein Vater ist dabei?
Mein Vater ist dabei, der Andreas Marx vom Burlanger, der ehemalige Wirt, Ralf Weber, der Schulrektor hier von der französischen Schule, die Lydia Buntrock, auch eine Freundin von uns, und die Julia Boskovic in Ravensburg, mit der hatte ich zuvor schon ein Filmprojekt gehabt für den Förderverein für krebskranke Kinder. Da habe ich Julia Boskovic mit ihren Kindern kennengelernt und daraus ist dann einfach auch mehr entstanden. Und Marion Müller, auch eine bekannte Freundin von uns. Wir leben in einer Altstadt und man kennt sich halt. Und so hat es quasi zu seinem Lauf genommen. Und dann hatte ich einfach mal im Bekannten-, im Freundes- und im Kollegenkreis gefragt, wer da Lust und Zeit hat, ob man sich das vorstellen kann. Und wir haben natürlich lange auch über diese Themen geredet. Und dann kamen die Zusagen und haben wir gedacht, komm, machen wir mal einfach, genau.
Wie seid ihr dann rangegangen? Wo habt ihr gedreht? Habt ihr einen Fragenkatalog gehabt?
Wir haben einen Fragenkatalog gehabt. Der Fragenkatalog ist dann auch stets erweitert worden. Also wir hatten ja anfangs auch noch das Challenger-Unglück drin gehabt. Wir fragen auch nach weiteren Ereignissen. Apropos, Rüdiger Walter habe ich vergessen. Der Besitzer vom Veggies, der ist auch bei uns im Film dabei. Also es sind bisher 7 Protagonisten. Aber zurück, wir hatten einen Fragenkatalog erstellt mit verschiedenen Ereignissen. Also da waren doch mehr Ereignisse anfangs geplant. Wir wollten wissen, inwieweit sich unsere Protagonisten daran erinnern. Und der hat sich aber auch gleich am ersten Drehtag schon verändert, als mein Vater meinte, ja, es gibt aber auch wirklich schöne Ereignisse. Also dieses Leben prägen und bereichern, und das ist für ihn der Mauerfall gewesen. Und dann hat sich auch unser Fragenkatalog natürlich weiterentwickelt. Und wir haben es vorab unserem Protagonisten geschickt. Also wir sind nicht hin und haben gesagt, hier ist der Fragenkatalog, sondern alle im Film sind sofort mit eingebunden worden. Also die haben auch die Projektmappe bekommen, sodass sie wussten, worum es geht, und den Fragenkatalog. Also wir wollten die jetzt nicht hier kalt erwischen, sondern es soll eigentlich ein Gespräch unter Freunden sein. Also das Publikum soll das Gefühl bekommen, in einem Gespräch zu sein, zum Beispiel an einem lauen Sommerabend beim Grillabend. Also das ist auch so unser so Hintergedanke, wie soll an diesem einen Tag laufen, wie soll das funktionieren und wie bringen wir es dem Publikum näher? Und wenn das Publikum den Eindruck hat, es sitzt quasi mit dabei an einem schönen, gemütlichen Sommerabend auf dem Balkon beim Grillen oder in der Kneipe oder was auch immer, fängt auch beim Publikum ein Kopfkino an, wenn die Erinnerungen erzählt werden. Also so ist auch der Film auch ausgerichtet im Prinzip von der Konzeption.
Die Orte habt ihr dann mit denen zusammen auch ausgewählt, den Grillabend? Oder wie habt ihr die gefunden?
Die Orte sind, wir wollen, dass sich die Protagonisten, unsere Menschen im Film, wohlfühlen. Und haben im Prinzip bei ihnen in den Wohnungen gedreht, also in ihren vertrauten vier Wänden. Da, wo sie sich wohlfühlen, da drehen wir. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Anfangs wollten wir das völlig anders. Da haben wir gedacht, okay, da gucken wir jetzt mal. Und da in der Kneipe, das haben wir auch versucht. Aber um das Vertrauen noch höher zu bekommen, funktioniert es eigentlich nur in den eigenen vier Wänden oder da, wo sich die Person wohlfühlt. Und meistens sind es ja unsere eigenen vier Wände. So, dass da auch nochmal im Prinzip auch nochmal so ein Abstand weiter abgebaut wird.
Wie viel Überzeugungsarbeit musst du dir da leisten? Weil es ist ja auch, ne, jemanden quasi zu sich nach Hause einzuladen und sich dann öffentlich darzustellen, ist ja auch schon ein Schritt, den man erstmal ja bewusst gehen muss.
Gar keine. Die waren begeistert von dem Thema, weil es betrifft uns wirklich alle. Also auch im Moment, es betrifft uns einfach alle. Und es war, glaube ich, fast allen ein Anliegen, da mit dabei sein zu dürfen, weil es hat unsere Gesellschaft geprägt. Wenn man die letzten zwei Jahrzehnte anschaut, da ist niemand von uns wirklich glücklich, was da passiert ist. Und wir haben dann auch immer auch während der Dreharbeiten, weil wir haben ja unseren Teaser gedreht eigentlich, wir haben ja noch gar nicht den ganzen Film gedreht, auch das so ausgemacht, dass wir auf jeden Fall einen Großteil wieder neu drehen, weil sich ja der Film daran quasi entwickelt hatte, an den ersten Dreharbeiten und an dem Teaser. Und die Überzeugungsarbeit, na, das war mit einem Telefongespräch ganz schnell. Weil alle fanden dieses Thema spannend, weil es bewegt uns bis heute. Wir wollen was verändern. Und die Welt fährt nicht gegen die Wand, auch nicht mit der Pandemie. Wir haben aber den Eindruck, es wird alles immer schlimmer, aber eigentlich wird die Welt kontinuierlich besser. Wir kriegen es nur nicht mehr mit, wir können es nicht mehr filtern. Und da hatten wir den Eindruck, das ist den Leuten ganz arg wichtig, da sich auch mitzuteilen. Und dann natürlich, klar, 9/11, der Tag, an diesem einen Tag, wo sich jeder daran erinnern kann. Da hatte niemand ein Problem gehabt und gesagt, oh nee, das will ich nicht, sondern wir hatten auch so ein bisschen Eindruck, das ist auch so ein bisschen Anliegen, auch der Protagonistinnen und Protagonisten da mitzuwirken. Also wir arbeiten als komplettes Team und wir machen auch vor allem gemeinsam den Film.
Was habt ihr schon alles? An welchem Punkt seid ihr gerade?
Also wir sind jetzt momentan eigentlich in der Finanzierungsphase. Verrückte Welt. Und werden aber, es ist so, dass wir haben 60 Minuten vorgeschnitten. Nur so kann man eigentlich, das ist eigentlich eher untypisch. Also wir mussten wissen, welche Bilder brauchen wir noch und wie funktioniert dieses Thema. Und daran haben wir den Film weiterentwickelt, so dass wir quasi fast alles nochmal drehen, so verrückt es auch klingt. Also alle Interviews oder Gespräche, es sind ja keine typischen O-Töne. Und darüber hinaus weitere Themen mit reinkommen, also wie die mediatisierte Zeugenschaft, die wird jetzt dann nochmal genauer quasi angesprochen. Uns ist aufgefallen während dem Teaserdreh, dass gewisse Protagonisten sich gar nicht erinnern konnten an Tschernobyl. Das ist mir dann bewusst geworden durch die Miniserie Tschernobyl von HBO, dass man es gar nicht wissen konnte, wenn man im Osten gelebt hat, weil man wurde nicht informiert. Also dafür war diese Vorarbeit von stolz anderthalb Jahren wirklich nötig, also weil wir zwischendurch noch recherchiert haben und nochmal geschaut haben, wohin entwickelt es sich. Und wir hatten anfangs, wie gesagt, die vier Ereignisse und die Erinnerung. Wir hatten, warum kann sich niemand mehr danach erinnern und warum können wir es heute nicht mehr aufnehmen? Sind wir so abgestumpft oder was ist da passiert? Das waren so unsere Themen. Dann kam auch die Nachrichtenflut und die Medienkritik dazu. Und dann ging es im Prinzip weiter. Also auch unser Team, wir waren anfangs zwei, wir sind jetzt zu viert in dem Filmteam, hat sich dann weiterentwickelt bis hin zu den sozialen Medien heutzutage. Also was ist da passiert? Wie gehen wir heute mit Nachrichten um? Und deswegen ist der Film wirklich im kontinuierlichen Wandel. Aber auch in der Finanzierung, und das dauert jetzt so ein bisschen. Wir müssen uns jetzt in Geduld üben, wir haben ja das nächste Ereignis.
Ihr wolltet eigentlich jetzt gerade eine Crowdfunding-Kampagne starten.
Richtig.
Ja. Und wie sieht es damit aus? Ist das realistisch
jetzt? Nein, also wir sind jetzt auch mit Startnext im Gespräch und da wird jetzt was passieren, weil das ist natürlich wirklich eine Ausnahmesituation, die jetzt ist. Wir haben lange überlegt, wir hatten uns vor 3 Wochen wirklich überlegt, wann gehen wir? Wir waren ja sehr lange in der Startphase, weil man hat das mitbekommen, was in China passiert. Zum anderen sind wir so ein bisschen die kleinen Perfektionisten, das muss alles super sein, und hatten ja wahnsinnig viel Material durch 1,5 Jahre Vorarbeit. Und dann haben wir am Montag letzte Woche beschlossen, wir riskieren es, wir wissen es nicht, wir haben keine Ahnung. Da war die Situation noch eine andere. Ab Donnerstagabend hatte es sich überschlagen gehabt, also wo wir gemerkt haben, das wird nichts mehr. Und Freitag früh habe ich dann Startnext kontaktiert und die arbeiten tatsächlich dran. Also sie haben sich erst vor 1,5 Stunden bei mir gemeldet und suchen nach einer Situation, denn wir sitzen gerade alle in dieser Situation, in diesem Ungewissen und wissen gar nicht, wie damit umgehen. Und wir haben natürlich Interesse, diese Kampagne natürlich erfolgreich zu haben, und ebenfalls natürlich auch Startnext. Und da hat niemand was davon, wenn all diese Kampagnen, die jetzt angelaufen sind, mitten in der Epidemie, einfach jetzt alle stillstehen. Da hat niemand was davon. So, da werden wir jetzt eine Lösung finden, aber am Montagabend war es wirklich einfach noch eine andere Situation. Wir waren wirklich, wir wussten, wir ahnten was, aber das konnte man noch nicht so greifen. Und dann wurden die Veranstaltungen abgesagt. Es ist ein Wunder, dass das Radiotermin stattgefunden hat. Wir waren uns wirklich nicht sicher. Denn wir agieren nur noch situativ. Jeden Tag.
Ihr seid ja eigentlich auch zu zweit. Eigentlich,
ja,
wolltet
genau.
Ihr zu zweit kommen. Deine,
ja, Ulla Barthold. Ja.
Die ist Risikogruppe, weil sie eben über 65 ist.
Richtig, genau.
Und aber wie habt ihr beide euch gefunden für dieses
Projekt? Das ist meine Kameramutter quasi. Ich bin ja Kamerafrau vom Beruf her. Und sie ist Kamerafrauendozentin und ich habe bei ihr Kamera gelernt. Also wir kennen uns schon seit den 90ern. Und dann haben wir zusammen an der Hochschule Reutlingen gearbeitet. Ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin und sie als Dozentin. Und das 2013 haben wir uns quasi durch den Zufall wirklich wieder getroffen und wirklich dann auch wieder intensiv zusammengearbeitet. Und ja, aber schon seit den 90ern, generationsübergreifend.
Inwieweit, glaubst du, wird jetzt hier die Pandemie auch mit noch reinkommen in den Film?
Eine sehr große Rolle. Es wird eine sehr große Rolle spielen und es wird reinkommen. Also egal, wann wir drehen, wir müssen dieses Jahr drehen, weil 2021 ist ja der 20. Jahrestag von 9/11. Ja, natürlich, es ist das nächste prägende Ereignis, was wir haben. Und es wird reinkommen und wir werden es auch drehen. Wir werden es mitnehmen. Wir wissen jetzt nicht, wie es jetzt sein wird. Ob, wenn der Lockdown kommt, dann wissen wir es nicht. Wir haben alles dabei, Desinfektionsmittel für Kamera und alles. Wir werden Bilder wahrscheinlich sehen und erleben, also auch ohne Kamera, die wir so zuvor nicht kannten. Wir sind einer komplett neuen Situation quasi ausgesetzt und auch die Medien spielen völlig verrückt. Und das wird mit reinkommen. Das wird sich auch gar nicht vermeiden lassen und wir wollen das auch gar nicht vermeiden. Denn wir sprechen genau auf diese Themen ja an. Also was prägt, woran erinnern wir uns und wie gehen wir mit dieser Nachrichtenflut um? Und vor allem, was interessant sein wird, wie werden wir reagieren, der Mensch als soziales Wesen, wenn ein Shutdown stattfindet?
Wie schaust du jetzt aktuell selber auf die Flut? Wie filterst du noch?
Ich kann jetzt schlecht die Nachrichten ausschalten. Ich mache das tatsächlich einmal im Jahr. Wirklich mal 2 Wochen lang keine Nachrichten. Das endet dann damit, dass mein Mann, die mich nach 2 Wochen aus dem Schnitt geholt hat und mir die Stadt Tübingen gezeigt hat, in der wir wohnen, völlig verrückt. Nein, ich halte mich sehr wohl auf den Laufenden und ich muss das auch, denn da ist ein ganzes Team und auch unsere Protagonisten, die natürlich auch mit allem beschäftigt sind, was auch die Pandemie anbetrifft, aber den Film auch nicht komplett jetzt hier out of focus ist. Und ja, ich finde es beängstigend, ich müsste lügen. Ich habe aber auch nie darüber so wirklich Witze gerissen. Ich habe das von Anfang an eher skeptisch betrachtet. aber da bin ich vielleicht auch eher, weiß ich nicht, das hat vielleicht auch was ein bisschen mit dem Film zu tun natürlich.
Skeptisch auch mit Angst oder mit Respekt?
Mit Respekt, vor allem mit Respekt. Wir haben alle Eltern, wir sind fast alle in einer Risikogruppe. Und ich hatte damals einen Schreibschuss von der Schweinegrippe und mein Mann hatte die Schweinegrippe. Und da waren wir in Quarantäne, 14 Tage. Und wir fanden es grauenhaft. Das glaubt uns ja kein Mensch. Alle sagen, ach Gott, so ein bisschen Quarantäne, das ist ja wie Urlaub. Ja, scheiße, nein, ist es nicht. Also wir durften aber wenigstens raus und spazieren gehen und dann mal in den Supermarkt. Wenn das jetzt über längere Zeit laufen wird, und es wird, denke ich mal, passieren. Also wenn dieser Case auftaucht, dann ist das nicht nur für 2 Wochen, sondern das kann sich 5 bis 8 Wochen hinziehen. Und davor haben wir natürlich Angst. Ja, natürlich, wir sehen gerne unsere Freunde, unsere Kollegen. Wir arbeiten gerne gemeinsam und nur Skype und nur WhatsApp und nur telefonieren. Ich glaube, dass jeder, der mal länger krank war, wird einfach, man will raus. Es ist einfach so. Und da haben wir Respekt und natürlich, klar, Bedenken und fragen uns vor allem, wie wird das auf die Gesellschaft sich so, also überhaupt im Prinzip ausbringen. Ich denke mal, das wird Auswirkungen haben. Wir haben so eine Situation noch nie erlebt.
Hast du da schon eine Vermutung, in welche Richtung kann es gehen? Also erstmal Lagerkoller sozusagen? Also diese.
Der wird kommen, ja.
Und dann?
Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, die Ungewissheit, die mir eher Angst macht. Ich glaube, was den Leuten am meisten Angst macht, ist die Ungewissheit. Was kommt dann? Also wir können ja nur nach der Geschichte gehen, wenn man die in die Zeitgeschichte zurückgeht, wie das bei der spanischen Grippe als Beispiel war. Es war natürlich eine andere Zeit, aber trotzdem, es kam in 3 Wellen und niemand wusste. Und jetzt ist da ein kleiner Virus, der schafft es, eine ganze Welt schachmatt zu legen. Und dann wissen wir natürlich, die Mortalitätsrate ist wohl höher bei Corona als auch bei der Grippe. Und wir wissen aber auch, dass 80% es wahrscheinlich gut überstehen werden. Es schlichtweg auch, unser Gesundheitssystem wird jetzt echt einem Stresstest unterlegt. Und natürlich hofft man, dass man nicht die Person ist, die es erwischt und die Liebsten. Also das ist einfach so. Wir leben mittlerweile in den Tag hinein, wir richten uns nach Nachrichten. Und also eine spannende Zeit kann man es jetzt eigentlich schon fast nicht mehr nennen. Doch irgendwie schon, aber irgendwie beängstigend. In der Situation war niemand von uns. Selbst 9-11 hatte nicht diese Kraft, die jetzt im Prinzip Corona hat.
Wie kann man das drehen? Sowas, was jetzt gerade passiert, wollt ihr es dann in die Interviewform nehmen? Oder welche Bilder schweben dir davor?
Wir wollen einfach im Prinzip, wenn das geht, also deswegen wissen wir es nicht. Das ist jetzt nur mal so eine, das war so, was wir mal so besprochen hatten, wenn wir überhaupt dürfen. Wir glauben nicht dran, dass wir es dürfen. Wir werden diese Interviews, die wir hatten, oder die Gespräche wiederholen. Und dann wird das eh aufkommen. Man wird die Atmosphäre spüren. Also das Bild wird sich nicht ändern, aber eine Atmosphäre verändert sich. Also wie verhält sich der Mensch? Wie redet der Mensch? Und der Zuschauer wird es spüren. Also da müssen wir gar nicht viel hinzumachen. Also wir werden halt nicht mit Ansteckmikros arbeiten, das dürfen wir nicht. Also das gibt einfach Vorkehrungen, die auch von den Sendern getroffen wurden. Auch wenn wir kein Sender sind, haben wir uns an diese Vorkehrungen zu halten. Da müssen wir uns jetzt noch was überlegen, aber das ist kein Thema. Das wissen wir, da gibt es schon Vorgaben. Und sollte, dann müssen wir da gar nichts groß ändern. Die Situation ist da und wir werden sie sehen, spüren.
Und aber warum dreht ihr alles nochmal, was ihr davor schon auch gefragt hattet?
Weil wir den Film weiterentwickelt haben und auch oft mit unseren Protagonistinnen und Protagonisten geredet haben. Und uns die O-Töne sind jetzt schon klasse, ich weiß das. Wir werden es aber wiederbekommen, weil es liegt jetzt bereits ein Jahr her. Wir wollen in Ultra-HD drehen. Momentan ist ein Full-HD gedreht. Nicht jedes Bild war so sauber, wie wir uns das vorgestellt haben. Kein Mensch merkt es beim Teaser, aber wir sind Kamerafrauen. Wir sehen das. Dadurch, dass die Geschichte aber so gut ist, übersieht es jeder. Finden wir auch super, ist toll, aber es ist unfertig. Es diente wirklich der Weiterentwicklung unseres Drehbuchs, unseres Treatments. Und da haben wir überhaupt keine Bedenken, dass die Gespräche noch besser werden, weil man noch sich viel intensiver befasst hat mit dem Problem. Also jetzt ist momentan, dieses Jahr wird der Zeitpunkt sein, wo dann wirklich auch noch die Karten auf den Tisch gelegt werden. In dem Sinne, dass sich's einfach weiterentwickelt hat. Und diese Weiterentwicklung wollen wir vermitteln und die wollen wir in dem Film natürlich drin haben. Das gibt nochmal eine ganz andere Kraft, denke ich mal.
Du hast gerade die technischen Aspekte auch noch angesprochen, Ultra HD, was ist da dein Anspruch auch als Kamerafrau? Wie gestaltest du die Bilder, die
Bildsprache? Wir haben eine Bildgestaltung 2018 schon bereits in der Projektmappe gehabt, die wir damals an MDR geschickt haben. Und sind die jetzt auch nochmal durchgegangen und sind durch diese Dreharbeiten für den Teaser, haben wir ja im Schnitt sehr schnell gesehen, wohin geht die Reise. Also wir haben ja nicht nur die Interviews, den Talking Heads Film, sondern auch die Zwischenbilder. Also sprich die Bilder, die transportieren die Geschichten, die persönlichen Geschichten. Ultra HD, weil man einfach von der höchsten Qualität einfach runtergehen kann. Das ist ganz klar. Heutzutage ist das einfach auch der Anspruch bei uns. Zum anderen, wir waren damals nur zu zweit am Drehort. Das kann auch sein, dass wir jetzt zu zweit mal am Drehort sind, wollen aber natürlich doch, wir brauchen wirklich einen Tonmenschen am Drehort und wir brauchen auch einen Assistenten. Mehr dürfen wir nicht. Bei Dokumentarfilmen sollte ja das Team so klein wie möglich sein. Aber wir würden gerne diese Bild-Lichtgestaltung und so einfach die auch ist und eigentlich kein Mensch die sieht, aber wir sehen das. Also wie setze ich Licht, dass die Atmosphäre, also dieser Raum noch mehr, also die Menschen noch mehr in den Vordergrund treten. Und das würden wir natürlich gerne umsetzen. Und das ist natürlich in einem größeren Team wesentlich einfacher. Wir hatten auch andere Optiken gewählt. Also geplant waren eigentlich meine Zeiss Primes. Also wir haben Zeiss Primes. Das sind Festbrennweiten. Also es sind Cine Primes, die der Bildgestaltung auch nochmal mehr, also so wie wir es geplant haben, diese Wucht geben. Das war damals nicht also so möglich, weil wir wirklich ein sehr kleines Team waren. Und es handelte sich ja am Anfang um ein Experiment. Also wir haben so gut wie möglich gedreht, aber da stand, also es steht nach wie vor aber so, die Geschichte im Fokus. Also die Menschen stehen im Fokus, die Menschen machen den Film. Also die machen es erstmal sicht- und spürbar. Und das kann man mit weiteren dramaturgischen, also bildgestalterischen Mitteln noch mehr nach vorne bringen. Und deswegen drehen wir einen großen Teil nochmal, um es noch besser zu machen, um wirklich dahin zu kommen, wo wir hin wollen mit unserem Film.
Was sind das für Zwischenbilder? Was kommt da?
Wir werden teilweise mit Archivmaterial arbeiten müssen beim Mauerfall. Führt kein Weg dran vorbei. Also wir werden Walter Ulbricht, wir brauchen diesen O-Ton. Wir arbeiten stark auch auf der Soundebene. Und dann auch, wie die Mauer gebaut wurde und tatsächlich auch die Aussage vom Verteidigungsminister, den ehemaligen von der DDR, der sagte, wer unsere Grenze nicht respektiert, bekommt die Kugel zu spüren. Um überhaupt sich dessen mal bewusst zu sein, was die DDR damals bedeutete eigentlich. Und was auch letztlich der Mauerfall eigentlich bedeutet. Das war das Ende des Kalten Krieges. Also da ist wirklich ganz, ganz viel passiert. Da kommen wir an Archivmaterial nicht vorbei. Wir kommen eigentlich in fast allen Bereichen nicht am Archivmaterial vorbei, aber dieses Archivmaterial wird auf der Tonebene stattfinden, also Nachrichtensprecher oder Reportagen beziehungsweise die Nachrichten von 9/11, allerdings nur die Hintergrundtöne, also wie die Wolke durch die Straße kam, die wirklich unter die Interviews oder Gespräche gelegt wird, um dem Ganzen nochmal um ein Kopfkino beim Publikum zu erzeugen. Wir arbeiten mit Archivmaterial, das kommt rein, definitiv. Es war sehr wenig, also es wird sich auf ein Viertel, wenn überhaupt, belaufen. Aber wir brauchen es, auch bei Tschernobyl. Und dann haben wir Zwischenbilder, es sind gar keine Zwischenbilder. Wir arbeiten mit abstrakten Bildern. Also wir sehen mal, wir haben tatsächlich einen Originaldonner von Tschernobyl. Mein Mann hat ihn damals aufgezeichnet. Auf Kassette. Das ist total verrückt.
Aus dem Fernsehen, oder? Kam der im Fernsehen auch, der Donner?
Der hat ihn aufgenommen in der Kassette, damals am Balkon bei seinen Eltern. Und der Donner von Tschernobyl, von der Wolke, klingt anders. Also der Donner einer Nuklearwolke klingt völlig anders. Daraufhin habe ich eine Woche lang auch recherchiert, tonmäßig, wie kriegen wir das hin, weil da spürt man, da kommt das Unheil. Das ist nicht wie, als kommt ein normales Unwetter. Also das fühlt man und das hört man. Und da haben wir auch Bilder, wie eine Nuklearwolke aussieht, denn die sieht anders aus. Und die werden dazwischen geschoben im Prinzip. Also die transportieren die Geschichten. Wir haben auch ganz ruhige Bilder, wie wir einem Fluss, weil das Leben ist ein Fluss, einem Fluss im Prinzip folgen. Das sind Luftaufnahmen, ruhige Bilder. Da kommt nur Atmoton rein. Oder wir hören das Ticken einer Uhr, die Zeit läuft. Also es sind eigentlich eher so die abstrakten Bilder, die die Geschichten auch nochmal weitererzählen. Und denen auch nochmal einen Raum geben. Die persönlichen Erinnerungen werden dadurch nochmal quasi unterstützt und nochmal weiter nach vorne gebracht. Also das von der Bilddramaturgie und von der Tondramaturgie. Also der Film lebt quasi von einer Bild- und Tondramaturgie, um diese Gespräche mit den Protagonisten, diese Erinnerungen, aber auch die Medienkritik zu unterstützen, um das nochmal weiter nach vorne zu bringen.
Die habt ihr selber gedreht, diese Aufnahmen?
Die werden
Aufnahmen.
Gedreht, noch weiter nochmal. Gedreht. Wir hatten teilweise mit Stock-Footage gearbeitet, um überhaupt, wir mussten ja erstmal 60 Minuten montieren und das hat länger gedauert als die Dreharbeiten. Und ich liebe den Schnitt, ich bin ganz stark in der Postproduktion und da entwickelt sich ja ein Dokumentarfilm normalerweise nochmal weiter. Also es gibt dem ganzen Film nochmal eine Richtung und da hatte ich mit Stock-Footage gearbeitet, also was so ungefähr passt, also was transportiert an diesem einen Tag unsere Themen. Und anhand dieser haben wir natürlich eine Shotlist gemacht, ein Archivmaterialliste, also schon alles ganz akribisch. Also wir sind eigentlich drehfertig und wir wissen auch, welche Bilder. Kollegen von uns haben teilweise schon gedreht in Berlin und teilweise schon bei Rostock vor etwa 2 Wochen. Die helfen uns, die sind so begeistert von diesem Film, von diesem Projekt eigentlich. Die wollen, dass das stattfindet. Und die sind schon mitten rein involviert. Und wenn die dort sind, dann drehen die mit.
Wie sieht es aus mit Archivmaterial? Wie ist das mit den Rechten?
Schwierig.
Kauft man das?
Ganz, ganz schwierig. Also wir haben ja mit amerikanischem Material ist es weniger schwierig. Da gibt es einfach spezielle Nutzungsrechte, wo man benutzen darf. Man hat dieses Zitierrecht, das hat man. Das größte Problem ist wirklich für uns das Material, die Nachrichtensprecher, ARD, ZDF, denn da kostet es, wenn es ganz dumm läuft, bis zu 6.000 Euro die Sendeminute. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht ohne Sender produzieren. Das ist nicht unser Ziel. Also wir würden gerne, weil es wirklich auch auf Arte auch zugeschnitten ist, wir wollen ganz unbedingt eigentlich einen Sender im Boot. Also uns ist das wichtig. Wir wollen, dass der Film gesehen wird. Es ist als Kinodokumentarfilm geplant. Man kann auch eine Doku-Reihe sogar daraus erstellen, für Netflix und Amazon Prime als Beispiel, aber auch zum Beispiel für die Arte Mediathek oder für Arte an sich. Man kann da sehr viel machen, man kann sogar im Bildungswesen einsetzen, aufgrund der Medienkritik, Nachrichtenflut, der Filterblase. Also wir haben da ganz, ganz viel Spielraum, was die Nutzung des Filmes anbetrifft, aber wir sind Kinder vom Öffentlich-Rechtlichen. Das ist einfach so. Ich bin mir öffentlich-rechtlichen auch beruflich groß geworden und wir würden sehr, sehr gerne mit einem Sender zusammenarbeiten und da arbeiten wir auch dran. Nur im Moment steht leider alles still.
Wie waren da bisher? Wie waren da bisher die Reaktionen oder wie ist es aktuell? Die sind ja auch eher zögerlich schon vor der Krise jetzt gewesen.
Ja, wir haben es eigentlich bei Top of the Docs 2018 eingereicht gehabt. Am MDR und es kam zwar eine positive Reaktion, dass denen das total gut gefallen hat, leider wollen sie die eierlegende Wollmilchsau. Schwierig können wir nicht bieten.
Das heißt?
Sprich, dass noch mehr aktuelle Themen reinkommen und wir sind aber kein TV-Movie, es ist kein typischer TV-Dokumentarfilm, sondern ist in der Dramaturgie und von der Art her, also auch bild- und lichtgestalterisch und auch aus der Soundebene auf Kinodokumentarfilm im Prinzip vorbereitet worden und ist auch so drin in unserer Projektmappe. Natürlich können wir daraus auch einen TV-Dokumentarfilm machen, das ist überhaupt kein Problem. Vom Drehen her ändert sich da nichts, das ändert sich letztlich auch bei einer Doku-Reihe im Schnitt. Wir kamen leider nicht rein, wir haben den Preis natürlich nicht gewonnen. Wir sind auch zu klein, das ist die Liquid Film Produktion, das ist meine Produktionsfirma, wir sind sehr, sehr klein. Wir sind Filmemacher, wir sind Kamerafrauen arbeiten jetzt aber daran, wir wollen es bei der Filmförderung einreichen hier. Wir suchen Produzenten, Dokumentarfilmproduzenten, und auch da haben wir uns kundig gemacht. Und als ich gerade loslegen wollte, kam es mit der Pandemie. Also uns ist es schon wirklich auch weitergeholfen worden von Kollegen, die uns wirklich gesagt haben, melde dich bei diesem Produzent und bei dem Produzent, weil wir schauen, welche Dokumentarfilme gemacht werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Also passt es nicht, um einen Sender im Boot zu kriegen.
Die wollen oft reinreden auch, habe ich das ein bisschen rausgehört, auch, dass die Sender sich ins Inhaltliche auch reinmischen?
Ja, das ist tatsächlich bei uns so ein Beweggrund gewesen. Wir wollen nicht den Sender zuletzt im Boot nehmen, das ist überhaupt gar nicht unsere Intention. Oftmals ist es halt so, dass man arbeitet mit Redakteuren zusammen, und das tun wir auch sehr, sehr gerne. Aber wir haben ein bisschen Angst, dass uns der Film dann völlig verändert wird. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Also wir wollen jetzt hier nicht mit Bildern arbeiten, so die typische Sicherheitstotale. Der Protagonist läuft jetzt ins Haus, weil dieses Bild erzählt nichts. Also so ist unser Film nicht aufgebaut. Wir wollen aber jetzt auch nicht jedes einzelne Thema einen einzelnen Film machen, weil das haben wir schon. Sondern dass die bei an diesem einen Tag ist ja das Spannende, dass wir all diese vier Ereignisse haben und aber auch darüber hinaus weitere Ereignisse, zum Beispiel Lady Di, konnte sich ein Protagonist besonders gut erinnern, und sogar ich konnte mich daran erinnern. Also wenn wir gefragt haben, an welche Ereignisse erinnert man sich noch so außer diesen vier Ereignissen, und wir haben einfach ein bisschen Angst, dass, also nicht alle Redakteure, es gibt auch wirklich total tolle Redakteure. Wenn wir an die kommen, wäre das super, und dann arbeiten wir sehr, sehr gern zusammen. Und wir sind auch offen für neuen Input. Aber wir haben es einfach oftmals in den letzten 20 Jahren mitbekommen, dass dann einfach was ganz, ganz anderes wurde. Und da haben wir wirklich ein bisschen Angst, gehen wir einfach zu. Ich glaube, das ist eine Sache der Diplomatie. Also wenn sich da jemand findet und man super miteinander zusammenarbeitet und dann auch sehr gerne mit einem Redakteur, und da habe ich auch von anderen Seiten auch positive Erfahrungen mitbekommen, also dass es noch besser wird. Aber das war tatsächlich in den letzten halben Jahr so ein bisschen so ein Beweggrund, boah, machen wir es. Also jetzt ist es soweit, wo wir sagen, ja natürlich, wir suchen, klar.
Könnte da dann die Corona-Thematik vielleicht sogar die Chancen verbessern, wenn das noch als Metaebene mitschwingt?
Es wird reinkommen. Die Corona-Thematik wird reinkommen, denn unser Film befasst sich damit, also mit dem, inwieweit bin ich davon betroffen. Ja, es wird reinkommen, es wird die Thematik noch mal ein Stück weiter näher ranbringen, denn die Nachrichtenflut, die wir jetzt gerade erleben, das ist ein kompletter Wahnsinn. Also das zu filtern, herzlichen Glückwunsch, da tun wir uns ja schon schwer. Also das wird definitiv nochmal auf eine ganz andere Ebene bringen, den Film, ja.
Und vielleicht auch für Sender nochmal
interessanter
machen?
Wahrscheinlich alleine dieses Überraschende eher sogar für die Sender. Auch für ein Kinodokumentarfilm für das Publikum, weil das ist ja schon wirklich völlig verrückt. Also wir machen einen Film über Ereignisse, die Generationen prägen und die unsere Gesellschaft verändert hat. Und dann passiert sowas. Also ich meine, man kann es auch als Glücksfall sehen, so unglücklich die Situation auch ist. Sagen wir es mal so. Von der filmerischen Seite aus gesehen, muss man sagen, dramaturgischen Knaller. So hart es auch klingt. Und natürlich wollen wir das mitnehmen. Wir würden uns natürlich auch lieber wünschen, es wäre ruhiger. Geben wir mal zu. Aber von der Seite her, von der Regie aus gesehen, ist das natürlich eine Wucht.
Wie stark seid ihr präsent dann im Film? Haltet ihr euch total im Hintergrund?
Hört wir man eure Stimmen? Im Hintergrund, wobei man mich auch ab und an mal mitbekommt, wenn ich mal lache oder so, weil das ist ja wie unter Freunden, wie man redet. Und da war ich anfangs so ein bisschen skeptisch, wobei ich habe das bei einem Image- und Werbefilm schon mal gemacht, und das hat wunderbar funktioniert. Und dann haben wir das da auch gemacht. Also das Einzige, was so ein bisschen anders ist an den Situationen, ist, dass die Leute, also die Menschen erreden und sie erzählen. Und da darf man ja nicht reinreden. Und dann muss ich das auch immer vorher sagen. Also weil man kennt sich ja und man redet und man diskutiert und auch am Telefon, wenn man irgendwo abends hingeht. Und dann sage ich immer, also wundert euch nicht, wenn ich nur ein bisschen lächel oder nicke, das ist ein bisschen komisch, aber man hat sich da daran gewöhnt und das funktioniert ganz wunderbar, und da kommen ganz, ganz tolle Gespräche raus. Und ab und an mal natürlich lachen wir. Also wenn mir da das passiert ist mit dem, ich war betroffen bei Tschernobyl, also wir mussten vom Milchpulver leben. Und unsere Protagonistin nicht. Und dann hat sie das gesagt, bei ihnen war alles dann relativ normal, wo ich gesagt hatte, ich gehöre zu denen, die wochenlang vom Milchpulver reden, leben mussten. Und das lassen wir auch natürlich drin, sowas. Also es ist dann nochmal so ein bisschen, es lockert es ein bisschen auf. Also wir wollen nicht die Welt schlecht malen, sondern wir sehen unsere Zukunft eher positiv und wir können sie gestalten in unserem eigenen Bereich. Und da finden wir das überhaupt gar nicht schlimm, weil es ist kein Magazinstück oder eine typische Reportage, sondern wir machen alle gemeinsam den Film und das soll man auch spüren.
Dieses Persönliche als besondere Note auf der anderen Seite, aber auch sehr professionell ranzugehen, war das für dich manchmal schwierig, diesen Spagat zu finden?
Nicht.
So, alle haben das total gut mitgemacht.
Überhaupt gar nicht das Problem. Das hat aber was damit zu tun, dass meine Kollegin Ulla Barthold und ich im Hochschulbereich arbeiten. Wir arbeiten mit Studierenden und wir profitieren extrem davon. Also beide Seiten. Also wir bringen den Studierenden was bei und nehmen aber auch dann die Guerillatechniken sehr, sehr gerne an. Also wir haben gewisse Hierarchien, ja, aber es ist natürlich jetzt nicht so extrem, weil wir drehen hier einen Dokumentarfilm und wir sind nicht so diese Hierarchietypen. Also wir brauchen auch nicht die Fantastillion Alpha-Tierchen, die sind ja eher selten, aber also Fantastillion wird man nicht finden, aber genau das existiert bei uns eigentlich im Team nicht und auch bei den Protagonisten nicht. Und um diese Stimmung rüberzubringen, dass also das Publikum sich voll drauf einlässt, wollen wir wirklich diese entspannte, familiäre, freundschaftliche Atmosphäre haben, um diese Bilder überhaupt erzeugen zu können. Und da hatte niemand, also die Protagonisten hatten überhaupt gar kein Problem. Die hatten sich besonders wohlgefühlt eher, dass es eben so nicht ist, dieses Starre, weil das nimmt ja wirklich alles raus, diese ganze Atmosphäre.
Stichwort mediatisierte Zeugenschaft. Kannst du nochmal erklären, was damit gemeint ist und wie das im Film thematisiert wird?
Also mediatisierte Zeugenschaft kam bei uns rein, tatsächlich über Gladbeck-Drama und dann eigentlich, wenn wir die Stufe weitergehen, 9-11, dann wenn wir wirklich fragten nach den Bildern, also ist wirklich jeder und jede erinnert sich, wie diese Flugzeuge immer und immer wieder reinfliegen in die Twin Towers. Und auch wir haben ja der Teaser fängt ja wirklich damit an, diese Wolke, die durch die Straßenschlucht, das war ja so schlimm und jeder konnte es sehen. Ja, wir konnten es alle sehen, nämlich über den Fernseher. Also wir sind Zeugen eines schlimmen Ereignisses geworden, waren aber nicht direkt betroffen, fühlten uns aber verletzt. Wir hatten Angst. Aber das war wirklich so weit weg. Also wir haben im Teaser auch die Aussage, das war ja eigentlich so weit weg. Das war ja alles am Fernseher. Also die mediatisierte Zeugenschaft ist Erinnerung, die wir eigentlich über die Medien haben.
Die
das ist sehr spannend.
Die uns auch verändern und prägen.
Richtig.
Ja? Und diese Ereignisse, die ihr auch thematisiert, die haben sich über andere Ereignisse drüber gelegt. Was gab es da noch für Ereignisse, die dann quasi untergegangen sind, ein bisschen im Schatten oder im Windschatten von diesen großen Sachen? Fällt dir da was ein?
Also wenn wir darüber nachdenken, 9-11 war davor, war Genua, da ging es übrigens um die Globalisierung, zack, komplett aktuell. Wir haben es vergessen. Ein halbes Jahr später hat Madrid stattgefunden. Niemand kann sich mehr groß daran erinnern. Paris werden sich einige noch daran erinnern, weil das nochmal eine neue Dimension war. Man saß in einem Café und egal, wo man in Paris saß, es konnte einen sehr wohl treffen. Die Einschläge kamen näher. Es gab wahnsinnig viele Ereignisse, an die wir uns kaum noch erinnern können. Hanau liegt keine 3 Wochen her. Ich frage mich, wer sich noch an Hanau erinnern könnte. Die wenigsten vor lauter Nachrichten, weil es sind so viele Nachrichten, die über uns herfallen quasi, dass wir sie selber gar nicht mehr filtern können. Und uns geht es genauso. Also wir probieren das, aber es sind wirklich, das ist uns schon fast unangenehm. Barcelona, den Anschlag. Kann sich noch wer dran erinnern? Also es ist wirklich, man paget nur noch durch, man bekommt auch natürlich Angst, also man muss sich auch schützen. Aber auffällig ist wirklich nach dem 11. September, und diese Frage ist uns so wichtig, also wie kommt es, dass wir uns an alle Ereignisse nach dem 11. September, also jetzt kommt die Pandemie dazu, das ist wieder was anderes, aber uns kaum noch erinnern können, dabei waren die wirklich genauso wichtig unter Umständen. Da sind auch viele Menschen umgekommen. Und ich fand es interessant, eine Aussage auch im Teaser, es ist nur noch die Stückzahl der Toten, die überhaupt wahrgenommen werden würde. Das ist tatsächlich so. Also es ist wirklich, wir sind abgestumpft. Wir sind von den Medien so überflutet und wir schützen uns auch. Also wir wissen um den Klimawandel. Wir wissen um, also ich nenne es lieber Erderwärmung, so kenne ich das noch. Wir wissen um die Globalisierung. Aber wir ziehen uns ins Privatleben zurück. Es interessiert keinen mehr. Jetzt fällt uns die Globalisierung auf die Füße. Vielleicht kommt es jetzt wieder ins Gespräch. Aber da waren viele Ereignisse und sie sind uns aber nicht mehr im Gedächtnis geblieben.
Welche Wünsche, Forderungen hast du da vielleicht auch an die Medien? Wie kann man da eine Berichterstattung machen, die dem Ereignis gerecht wird?
Ich wünschte mir manchmal, und das ist auch bei unseren Protagonisten uns sehr aufgefallen, wir wünschen uns ein gesundes Verhältnis seitens der Menschen. Wir wollen sie nicht User und Nachrichtenkonsumenten nennen. Ein gesundes Verhältnis. Wenn ich eine Information habe, dann reicht die. Dann brauche ich nicht noch einen Brennpunkt. Ich brauche nicht noch mal ein ZDF-Spezial, wenn es mir keine neuen Informationen gibt. Wir sind Medienschaffende. Wir wissen, wie Nachrichtenberichterstattung funktioniert. Wir arbeiten viel auch für Sender. Auch ich habe für ZDF gedreht, damals zur Flüchtlingskrise sozusagen, also ich habe es nicht als Flüchtlingskrise gesehen, 2015, und haben gesehen, wie zum Beispiel dieses Ereignis die Landtagswahlen in Baden-Württemberg überschattet haben. Obwohl die Landtagswahlen in Baden-Württemberg nichts mit den Flüchtlingen zu tun hatten, hat es das beeinflusst. Also es geht darum, dass umso mehr wir konsumieren, und wir konsumieren, das ist völlig verrückt, umso mehr werden die Nachrichten und Medien kommen. Also wir müssen anfangen, glaube ich, ein gesünderes Verhältnis zu Nachrichten und Informationen zu entwickeln. Wir brauchen ein Gespür dafür. Wir müssen anfangen zu filtern. Wir können nicht eigene Wahrheiten für bare Münze nehmen. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, beide Seiten, also sowohl die Medienschaffenden als auch die leider Konsumenten oder User, müssen anfangen zu lernen, zu filtern. Wirklich zu filtern und einen gesunden Abstand und Umgang mit Medien und Nachrichten und Informationen zu finden, um vielleicht auch wieder betroffen sein zu können. Denn wenn nur noch die Anzahl der Toten oder der Betroffenen uns noch überhaupt trifft, finde ich das bedenklich. Also so kann das in Zukunft nicht weitergehen. Also wir sehen es jedenfalls so.
Du bist Profi, kennst eben beide Seiten. Welche Methoden nutzt du beim Filtern auch? Wie schaffst du dir einen Überblick, aber bleibst trotzdem auf dem Teppich?
Ich habe einen Newsticker abgeschalten. Also ich gehöre noch tatsächlich zu den linearen Fernsehschauern. Also ab 40 guckt man auch noch linear, aber natürlich auch nonlinear. Wir gucken uns tatsächlich regelmäßig das Heute-Journal an und wir gucken uns je nachdem mal die Tagesschau an. Wir lesen Zeitungen, wir kriegen das Schwäbische Tagblatt in Blattform, was natürlich ein Vorteil ist, denn also für uns jedenfalls ist es wie so ein Theater und wir suchen uns die Artikel aus. Es wird nicht gefiltert. Das spielt für uns eine ganz große Rolle und dann natürlich benutzen wir verschiedene Medien, natürlich auch das Internet und da aber auch verschiedene Zeitungen, die Zeit, die Süddeutsche, die FAZ, die Taz, whatever, um uns einen Überblick zu verschaffen. Und wenn wir dann die Information haben, dann ist auch gut. Also dann gucken wir uns nicht eben noch einen Brennpunkt an oder ein ZDF-Spezial. Wir machen es einfach nicht. Uns reicht diese Information, also wir schützen uns da. Und dann gibt es natürlich auch einmal im Jahr, jetzt ist es gerade schwierig, gucke ich 2 Wochen lang keine Nachrichten an. Weil das zieht mich runter, das macht mich kaputt. Also man rennt da wirklich mit so einem Tunnelblick und denkt sich, oh Gott, die ganze Welt geht. Die fährt gegen die Wand.
Nachrichten fasten. Wie an diesem einen Tag Projekt, gerade kurz vor der Finanzierungsphase, was sind die nächsten Schritte? Kannst du auch noch von Tag zu Tag denken oder kannst du da schon jetzt eine Strategie?
Also wir haben gewisse Strategien schon aus besprochen im Team. Also zum einen natürlich, wenn der Lockdown nicht ganz so heftig kommt oder es etwas gelockert wird, Grundvoraussetzung, alle sind gesund, werden wir versuchen zu drehen, mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Zum anderen bereiten wir gerade unser Pitch Paper. Auch das wollen wir natürlich perfekt haben. Die Zeit werden wir jetzt haben.
Was heißt das Pitch Paper nochmal?
Pitch Paper ist quasi für die Produzenten, dass wir das dann einfach alles fertig haben, um denen einfach diese 30 Seiten über unser Projekt, über unser Dokumentarfilm zuschicken zu können, mit allen Details, was wir uns so vorstellen. Das ist quasi wie so ein Werbeverkaufspapier für an diesem einen Tag. Zum nächsten werden wir unser Treatment, also alles weiter vorbereiten für unsere Filmförderung, für unsere Anträge, welche im Juli hoffentlich stattfinden. Wir wissen es ja alles noch gar nicht. Also was den Film anbetrifft, wird es noch einiges zu tun geben. Aber natürlich, wir arbeiten gerade auch extrem situativ einfach, je nachdem, wie das so läuft. Und dann gibt es natürlich auch Tage, wo wir auch ganz ehrlich sagen, da sind wir so durch, vor lauter Nachrichtenflut, dass man dann einfach auch sagt, mein Gott, ja, dann putzen wir halt die Wohnung. Wir wissen ja nicht, was die nächsten Wochen auf uns zukommt. Wir wissen es einfach wirklich nicht.
Du bist Selbstständige, Freischaffende ja. In den Medien. Wie sieht es da sonst jetzt gerade aus mit Aufträgen? Bricht alles weg?
Katastrophal. Allerdings, wir haben ja, Ulla Barthold und ich, die Initiative Mehr Solidarität unter den Medienschaffenden. Also das ist ja eh schon ein völlig prekärer Bereich, leider. Es ist einfach so. Und da ist das natürlich, was jetzt passiert, das ist wie so eine Lawine. Das ist wirklich eine Lawine. Weil die sehr wenigsten haben Rücklagen. Weil man einfach von Anfang an auch falsch gerechnet hat und man ist ja Künstler und will sich mit Betriebswirtschaft nicht auseinandersetzen. Also all das, was die letzten 20 Jahre, was auch in unserem Film vorkommt, mit der Globalisierung, mit dem Wirtschaftssystem, was ja eigentlich eine soziale Marktwirtschaft ist und keine freie, mit dem Rechnen, dass wir sehr wohl betriebswirtschaftliche Kenntnisse brauchen als Selbstständige, wird uns auf die Füße fallen. Es fällt uns schon auf die Füße. Und es können nur 28% momentan im Film- und Fernsehbereich überhaupt von ihrer Arbeit leben. Also jetzt setzen wir noch die Pandemie drauf. Wir wissen nicht, wie lange es geht. Kann man sich mal ausrechnen, was jetzt passiert. Dreharbeiten werden gerade abgebrochen. Kommt vom Bundesverband für Kinematografie, im Berufsverband der BVFK, in dem Berufsverband bin ich drin. Das ist sozusagen der Schwesterverband vom Berufsverband Kinematografie, beziehungsweise die arbeiten zusammen. Das ist für die Kameraleute. Also alle Verbände, auch der Bundesverband Berufsverband Filmschnitt, also die arbeiten jetzt mittlerweile auch an Lösungen und schauen, was passiert jetzt mit den Solo-Selbstständigen, den Medienschaffenden, denn da ist jetzt eine Lawine da, da bricht ja die Rücklagen, das kann man jetzt alles vergessen. Wir können ja auch nicht alle remote schneiden, da wird die Welt wirklich mal stillstehen. Also das wird passieren und wird spannend. Also auch ich habe meine Bedenken. Bei mir liegt gerade auch alles brach, was sozusagen in der Pipeline war.
Toi, toi, toi. Trotzdem, dass es mit dem Projekt an diesem einen Tag weitergeht, dass ihr den Film machen könnt.
Wir wollen das ganz unbedingt.
Vielen Dank, dass du da warst, Caroline Rosenau. Danke. Und toi, toi, toi für alle weiteren Projekte und auch natürlich an diesem einen Tag.